die Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes. Und ich fange an mit der bekannten Stelle aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 1. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also das ist das Ereignis, woran wir heute gedenken. Dieser Moment in der Geschichte der Gläubigen. Dieses Ereignis ist eine Zäsur, ein besonderer Punkt in der Geschichte der Christenheit, aber auch in Gottes Heilsgeschichte. Etwas Besonderes. Aber was ist das Besondere? Was ist hier eigentlich geschehen? Wir lesen im Kapitel davor, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, dass Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung gebot, in Jerusalem zu bleiben und auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Gläubigen waren gehorsam und warteten auf diesen besonderen Tag, der angekündigt war und der heute als die Geburtsstunde der Gemeinde bezeichnet wird, an diesem Tag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Jesus sprach von dieser Verheißung des Vaters. Es war keine neue Verheißung. Wir finden sie schon im Alten Testament. Es ist eine jahrhundertealte Ankündigung, die sich hier, eine Prophezeiung, die sich hier erfüllt hat. Zum Beispiel lesen wir in Joel 3, Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Ja, wir sehen hier eine interessante Aussage, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Wir sehen hier, hier ist etwas Neues da, nämlich, dass nicht nur Juden, sondern auch Heiden mit eingeschlossen sind in dieses künftige Ereignis, wo den Menschen damals, die das gehört haben, noch nicht klar war, was das sein soll, wie das laufen soll. Diese Ankündigung, die wir hier sehen, die wir zum Beispiel auch in Hesekiel auch wiederholt sehen, die war mindestens 600 Jahre alt. Ja, also 600 Jahre bevor das geschehen ist, hat es Gott angekündigt. Und was die Aufgaben des Heiligen Geistes sein werden, ist im Alten Testament ebenfalls schon recht klar gesagt. Zum Beispiel finden wir die Stelle in Hesekiel, Kapitel 36, von Vers 25. Hesekiel 36, Vers 25 bis 27 einschließlich. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Interessant. 600 Jahre bevor dies geschah, kam diese Ankündigung schon von Gott. Das ist eine herrliche Bibelstelle, die uns schon viel über Gottes heilsgeschichtliches Handeln verrät. Hier wird ein Wasser angekündigt, das von Sünde reinwäscht. Anders als diese Reinigungsrituale, die wir im Gesetz Moses finden. Und er sagt auch hier, der Prophet, Gott wird ein völlig neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Wofür sollte das alles sein? Um das zu erfüllen und zu erreichen, was einfach vorher nie gelungen ist. Nämlich, und wir haben die Antwort in Vers 27, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel uns anschauen und sie nachverfolgen, dann ist es eine Geschichte des Versagens und des Scheiterns. Was also schon Gott sagt, ist, dass der Heilige Geist, der kommen wird, Wohnung nehmen wird in den Menschen und ihnen helfen wird, nach Gottes Willen zu leben. Und als Jesus dann auf die Erde kam und seinen Dienst verrichtete, sprach er davon, dass der Heilige Geist noch nicht auf der Erde ist und dass er den Vater bitten wird, den Heiligen Geist zu senden. Und dann präzisiert Jesus auch nochmal genauer, wann dieser Heilige Geist kommen wird. Nämlich, Und wenn wir das uns anschauen in Verbindung von den Bibelstellen Johannes 7, 39 und Johannes 16, 7, wird dieser Heilige Geist dann kommen, wenn Jesus Christus verherrlicht ist. Er sagt in Johannes 16, 7, wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und diese Verherrlichung, die in Johannes 7, 39 angesprochen wird, ist eben sein Sterben, also sein Kreuzestod, sein Sterben und Auferstehen und seine Himmelfahrt. Das waren die Bedingungen und dann erst sollte der Heilige Geist kommen. Also Gott Vater und Gott Sohn haben gemeinsam, es ist interessant oder irgendwie bestürzend, dass darüber die Christenheit sich so geteilt hat, über die Frage, wer jetzt den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hat, ist schon erschreckend, was es für Gründe gibt, um sich zu streiten. Ja, also gemeinsam haben, wenn wir diese Bibelstellen zusammenführen, haben der Gott der Vater und Gott der Sohn den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt. Und während Jesus zum Vater ging, kam nun der Heilige Geist. Und was dann passierte, das haben wir gerade gelesen. Es entstand vom Himmel her ein Brausen wie von einem Wind, der das Haus erfüllte. Und dann erschienen sichtbar Zungen, die sich teilten und sich auf jeden, der anwesend war, setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das heißt, der Heilige Geist nimmt Platz, sichtbar, nicht nur unsichtbar, sondern sichtbar als Zeichen und hörbar als Wind. Wir haben zwei Zeichen, einmal den Wind und einmal das Feuer. Und das Feuer ist immer wieder im Alten Testament das Bild dafür gewesen, dass Gott anwesend ist. Ja, wenn wir uns erinnern an diese Situation, als Mose vor dem Dornbusch steht, dann zeigt sich Gott ihm als ein Feuer. Dieser Busch hörte nicht auf zu brennen und dann war Mose fasziniert, was ist hier los? Und dann ist er dahin gegangen und dann begegnet er Gott. Oder wir erinnern uns an die Stelle, wo Gott dem Volk Israel am Berg Sinai erscheint und auch in einem Feuer sich offenbart. Und noch einmal auch am Berg Horeb, der kommenden Generation dann später. Also immer wieder Zeichen, Feuer. Das Zeichen ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und hier sind es besondere Flammen, keine natürlichen Flammen, sondern eine besondere Flamme, die sich auch noch teilt. Und ein Symbol dafür ist, dass der Mensch von Gott ergriffen wird. Es passiert also etwas in und am Menschen, am Herzen des Menschen. So wie wir es auch gelesen haben aus der alten Prophezeiung, ein neues Herz und ein neuer Geist soll auf die Menschen kommen. Und dieser Heilige Geist kam am Tag der Pfingsten auf die Gläubigen. Pfingsten, dieses griechische Wort, bedeutet eigentlich nur wörtlich 50. Ja, einfach 50. Und 50 meint eben diesen Tag, 50 Tage nach dem Sabbat, der auf das Passa folgt. Und dann wurde in Israel dieses Wochenfest gefeiert. Eines dieser Feste, eines dieser drei Feste, wo alle Juden nach Jerusalem erscheinen sollten. Und an diesem Tag, wo sie dann versammelt waren, wo so viele Menschen in der Stadt waren, auch als Zeugen anwesend waren, dann kam der Heilige Geist. Was haben wir nun gesehen? Ein Zwischenfazit. Wir sehen, dass an Pfingsten sich eine jahrhundertealte Prophezeiung, eine Prophetie erfüllt hat, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt, und zwar für eine neue Aufgabe. Es ist nicht so, dass er nicht schon vorher mal da war und gewirkt hat, aber er hat eine neue Aufgabe und diese Aufgabe ist eine sehr umfassende. Ja, diese Aufgaben sind sehr vielfältig und lassen sich nicht in einer Predigt vollständig darstellen. Ich habe einige Punkte jetzt ausgewählt und möchte mit euch darüber nachdenken. Welche Aufgaben übernimmt der Heilige Geist? Der erste Punkt ist, der Heilige Geist überführt von Sünde. Jesus spricht mehrfach über das Kommen des Heiligen Geistes und seine Aufgaben. Und wir lesen jetzt in Johannes Kapitel 16 von Vers 8, auch eine zentrale Stelle, um dieses Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen. Ich werde jetzt mehrfach auch im Laufe meiner Predigt aus diesen Kapiteln Johannes 14 und Johannes 16 zitieren. Johannes Kapitel 16, die Verse 8 bis 11. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, diese Aussage ist besonders wichtig in Vers 8 und 9. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Dieses Wort, was wir hier finden, überführen, ja, das verwenden wir heute recht selten, ja, hat zwei Bedeutungen, die für uns wirklich bedeutsam sind. Einmal, der Heilige Geist, er verkündet Gottes Gerichtsurteil über den Menschen und die daraus resultierende Strafe. Gleichzeitig aber, und das ist der andere Aspekt, versucht der Heilige Geist, den Menschen von der Notwendigkeit der Erlösung zu überzeugen. Im griechischen Grundtext steht Elenchei. Also der Heilige Geist versucht, Tatsachen darzustellen, wie der Mensch vor Gott steht und ihn von der Wahrheit zu überzeugen. Das ist seine Aufgabe. Er übernimmt hier, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem, was in einem Gericht passiert, ja, die Rolle eines Staatsanwalts, der einem Schuldigen seine Schuld nachweist, die dieser aber leugnet. Er will sie nicht zugeben und versteckt sie. Deswegen heißt es überführen. Er weist sie ihm nach. Und in diesem Prozess, wo diese Schuld entdeckt, nachgewiesen, das Urteil gesprochen wird und die Strafe verhängt wird, das ist die Aufgabe dieses Heiligen Geistes. Die Welt leugnet ihre Sündhaftigkeit. Sie sagt, wir sind nicht schuldig. Wir sind doch eigentlich recht gut. Ja? Die Welt leugnet ihre Sündhaftigkeit und diese Sündhaftigkeit zeigt sich in vielen Bereichen unseres Lebens, in unserem Umfeld, in Gleichgültigkeit, vielleicht in offener Feindschaft, in Ideologien, in Aberglauben, in anderen Religionen, die Menschen ja annehmen und ihnen nachfolgen. Der Sünder ist also von Gott getrennt aufgrund seiner Schuld und der Heilige Geist zeigt dem Menschen, dass er ein Sünder ist. Er klärt seinen Verstand auf und die Seele über die Realität seines verlorenen Zustands. Und davon kann ich selbst ein Liedchen singen oder das ehrlich selbst bezeugen, dass das genau auch bei mir passiert ist. Und zwar, das war wirklich auch ein Pfingsttag. Das war Pfingstmontag, der 28.05.2007, wo Gottes Geist ganz stark zu mir gesprochen hat. Wo Menschen mich versucht haben zu überzeugen, dass ich verloren bin, dass ich Vergebung brauche, dass ich Errettung brauche, dass ich Jesus brauche. Und ich immer wieder irgendwelche Argumente angeführt habe. Sie haben mich nicht überzeugen können. Und dann kam dieser Moment, wo der Heilige Geist wirklich wie so ein Tsunami über mich kam. Und wo meine Argumente, meine Kritik nichts mehr wert waren. Sie waren diese Argumente, meine Einwände waren alle wie weggewischt. Und ich stand da und habe gesehen, dass ich verloren bin. So wie es hier steht. Er wird die Welt, er hat mich überführt von Sünde und hat mir gezeigt, dass ich verloren bin. Das ist also eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, die er hier übernimmt. Und welche Hauptsünde wird hier angeführt? Es ist der Unglaube. Warum ist dieser Unglaube so schlimm vor Gott? Der Unglaube ist so schlimm, weil jede Schuld vergeben werden kann, wenn man glaubt. Und wenn man nicht glaubt, kann keine Schuld vergeben werden. In Johannes 6, 29 heißt es, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und in Johannes 3, 18 ist es auch ganz klar formuliert, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das Gerichtsurteil ist schon gefällt, es fehlt nur noch die Ausführung der Strafe. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Heilige Geist bezeugt Christus und führt zu ihm. Also dieser Mensch, der verloren ist, dem der Heilige Geist seinen Zustand offenbart, bezeugt nochmal, wer Christus ist und führt den verlorenen Menschen zu Jesus. Wir lesen hier in Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also Jesus spricht von sich, dieser Geist wird von mir, Jesus, Zeugnis geben. Und Gott offenbart sich hier eben auch als ein barmherziger Retter, der retten möchte. Ja, er gibt Zeugnis von Jesus, der Heilige Geist, so wie es auch in 1. Johannes 5, Vers 6 steht. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Also der Heilige Geist zeigt dem verlorenen Sünder den Weg zur Erlösung und ruft ihn dann zum Retter Jesus. So wie wir es auch in Offenbarung 22, Vers 17 finden, wo es heißt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Heilige Geist zieht zu Christus. Das ist dieses geheimnisvolle Wirken des Heiligen Geistes, wo wir eigentlich gar nicht so viel sagen können, wie das genau passiert. Aber der Heilige Geist überführt der Schuld und führt zu Christus hin. Ich komme zum dritten Punkt. Der Heilige Geist erneuert durch die Wiedergeburt. Und jetzt, wenn der Mensch überführt ist und zu Christus geführt wird, dann passiert dieses Besondere, was hier auch in Johannes Kapitel 3, Vers 5 steht, wo Jesus zu Nikodemus spricht. Wahrlich, wahrlich, im Hebräischen. Amen, amen. Ich sage dir, Nikodemus, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Eine absolute Bedingung, wer das nicht erfüllt oder wer diese Bedingung nicht erfüllt hat, der kann nicht mit Gott sein. Hier bestätigt sich ja die Aussage aus Hesekiel 36, wo Jesus sagt, dass er ein Wasser ausgießen wird, das die Sünde reinwäscht und ein neues Herz geben wird, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Im Alten Testament wird Wasser, wenn es im übertragenen Sinne verwendet wird, dann verwendet, um Erneuerung oder geistliche Reinigung zu vermitteln, zu transportieren. Vor allem dann, wenn es in Verbindung mit diesem Wort Geist steht. Also Wasser und Geist, da geht es im Alten Testament immer um Erneuerung oder geistliche Reinigung. Und dieser verunreinigte Mensch, der verloren ist, der wird völlig verwandelt, weil der einen neuen Geist und ein neues Herz bekommt. Wir lesen dazu passend auch aus Titus Kapitel 3, den Vers 5. Ich lese nur einen Abschnitt, dass wir errettet werden durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sehen hier also auch die Kongruenz, den roten Faden in der Schrift. Es geht um dieses Bad der Wiedergeburt, die Erneuerung, die auch im Alten Testament genauso auch aufgeführt ist, aus Wasser und Geist. Ja, dieses Wasser, das uns reinigt. Und Paulus fasst diesen Prozess der Wiedergeburt so zusammen, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, was da jetzt passiert. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Diese neue Schöpfung bedeutet wirklich einen Neuanfang, etwas völlig Neues. Alles ist neu geworden, neuer Geist, neues Herz. Wenn nun jetzt dieser Mensch wiedergeboren wird, hat er eine neue Stellung vor Gott. Der Heilige Geist macht ihn zu Kindern Gottes. Und dieser Heilige Geist bestätigt auch immer wieder diese Gotteskindschaft. Wir lesen davon in Römer Kapitel 8, in den Versen 15 bis 16. Dort heißt es so, Römer Kapitel 8, die Verse 15 bis 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist auch also einmal der Unterschied. Vorher war der Mensch verloren und hatte Furcht vor Gott. Jetzt ist er nicht mehr verloren. Er ist gerettet, ist ein Kind Gottes, er hat keine Angst mehr. Gott hat uns an so eine Stadt angenommen. Im Römischen Reich war das ein verbindlicher Rechtsakt mit Brief und Siegel, also eine Art Adoption, die in alle Rechte eines leiblichen Sohnes einsetzte. Den Menschen damals, die das gelesen haben, die Gläubigen, die haben verstanden, was das bedeutete, wenn man ein Gotteskind wird. Ein Geist der Kindschaft. Ja, ein neuer Stand vor Gott mit neuen Rechten, mit neuen Privilegien. Vorher ohne Rechte, verdammt, verloren, jetzt Kind Gottes mit einer ganz anderen Perspektive. Und damit wir festbleiben in unserem neuen Stand, trotz Anfechtung, trotz Schwierigkeiten, versichert uns dieser Geist immer wieder, der Heilige Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich denke, ihr kennt das. Momente im Leben, wo ihr das Gefühl habt, also ich habe schon so viel gesündigt, ich kann gar nicht mehr Gottes Kind sein. Das ist unmöglich. Ich habe schon so viel wieder falsch gemacht, so viel wieder versagt, so oft, so häufig, dass Gott mir eigentlich nicht mehr vergeben kann. Und der Heilige Geist wirkt immer wieder und sagt uns, was wir korrigieren sollen, was wir bekennen sollen und spricht uns dieses wieder zu, du bist ein Kind Gottes. Das ist wirklich etwas Herrliches. Ich komme zum fünften Punkt. Der Heilige Geist wohnt in jedem Gotteskind. Als an Pfingsten die Gläubigen diese Geistestaufe empfingen und erlebten, war das nicht das erste Mal in der Geschichte, dass der Heilige Geist auf der Erde wirkte. Ganz und gar nicht. Aber etwas ist doch ganz neu. Die Geistestaufe war nicht mehr ein zeitliches Wirken für eine begrenzte Zeit, sondern der Geist Gottes zog nun in das Herz der Gläubigen dauerhaft ein. Das heißt, er ist nicht nur für kurze Zeit in einem Gläubigen, sondern er wohnt in ihm. Vielleicht ist das der größte Unterschied zwischen einem Juden im Alten Testament und einem Christen des Neuen Bundes, ja, im Neuen Testament. Während David noch so betete, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, im Psalm 51, heißt es hier aber, und wir sehen das hier eingeblendet, und ich will, das ist jetzt neu, den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. einmal bei euch und dann in Vers 17, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, in euch drin. Nicht nur dabei, sondern wirklich, er erfüllt uns von innen. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Irgendwie ein Paradox. Ich verlasse euch, aber ich lasse euch nicht zurück, weil ja Gott durch den Heiligen Geist wieder da ist. Und das ist dieses Werk Christi. Er wohnt in uns. Und zwar, wie es hier steht, er bleibt in Ewigkeit. Das ist doch eine gewaltige Zusage, die wir haben. In Galater Kapitel 3, Vers 14 lesen wir, dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also das Neue ist hier eben auch, dass auch die Heiden mit eingenommen sind in dieses Werk. Er wohnt nicht nur in denen aus dem Volk Israel, die ihn angenommen haben, die geglaubt haben, sondern auch in den Heiden. Wie wir es auch gelesen haben in Joel, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und auch, das ist ein ganz zentrales Kriterium, dass wir verstehen und erkennen, ob wir Kinder Gottes sind, nämlich, dass dieser Geist in uns lebt. So wie wir es in Römer Kapitel 8, Vers 9 lesen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Da können wir noch so viel tun und so viel reden, wenn dieser Geist nicht in uns wohnt, dann sind wir keine Kinder Gottes. Das ist ein ganz klares Kriterium, das uns auch an die Hand gegeben wird, um auch die Geister zu unterscheiden. Ich komme zum nächsten Punkt, zum Punkt 6. Der Heilige Geist ist die Garantie für die Erlösung und die ewige Errettung. Epheser Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Das ist ja wirklich ein besonderes Kapitel, so ein Gotteslob, eine Doxologie, wo Gott verherrlicht wird für das Werk, was er tut. Und in den Versen 13 und 14 lesen wir, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, und jetzt ist das Wort wichtig, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was ist dieser Heilige Geist der Verheißung? Der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Was ist jetzt mit Versiegelung gemeint? Wir kennen das vielleicht aus manchen Bereichen. Man kann einen Brief versiegeln, man kann etwas versiegeln, verschließen. Ja? Versiegelung bedeutet, dass wir Eigentum Gottes sind und unter seinem Schutz stehen. Ein versiegelter Brief, wenn ein König früher einen Brief versiegelt hat, der dann in einen anderen, vielleicht in ein Gebiet geschickt wurde, dann war der Versiegel, er durfte nicht geöffnet werden. Dann war da so eine Schnur und so ein Wachsstempel, so ein Siegel drauf und das durfte auf keinen Fall geöffnet werden. Und so sind wir auch unter Gottes Schutz. Wir haben ja schon gehört, dass der Heilige Geist uns bestätigt, dass wir Kinder Gottes sind. Und so analog argumentiert Paulus in Römer 8, 17 weiter. Wenn wir aber Kinder sind, Römer 8, 17, so sind wir auch Erben. Also wer die Gotteskindschaft hat, der hat auch die Erbschaft. Wer Sohn Gottes ist, genießt alle Privilegien eines Sohnes. Er ist nicht mehr Sklave. Wir sind nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. So werden wir dargestellt. Er empfängt also alle Rechte und dieses Erbe ist das ewige Leben. Jesus sagt auch in Johannes 14, 19, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ich habe diesen Bibelvers auch vor kurzem wieder auf einem Grabstein gesehen, wo ich gehe gerne mal mit meinem Sohn spazieren und dann schaue ich mir so an, was die Menschen so hinterlassen an Botschaften auf den Grabsteinen. Und da sieht man, wo Christen liegen, ja, also ihr Leib. Da sieht man, da sind immer noch Botschaften, ja, und das habe ich auch gesehen, diesen Vers. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das ist eben ein wirklich was Gewaltiges, das man kaum da beschreiben kann, was Gott für uns getan hat. Und auch, dass dieser Heilige Geist so umfassend an uns wirkt, dass er nicht nur hier auf der Erde, ja, uns viele Segnungen gibt, sondern auch schon, dass wir hier durch diese Wiedergeburt vorbereitet sind für das künftige Leben. Wir sind versiegelt und warten auf die Erlösung des Eigentums. Das ist ein Übergang. Das ist nicht mehr, dass wir völlig umgestaltet werden. Ja, wir bekommen einen neuen Leib, aber unser Inneres ist schon für den Himmel vorbereitet. Ich komme jetzt zum siebten Punkt. Der Heilige Geist verherrlicht Christus. Der Heilige Geist wirkt wie eine Brille. Eine Brille ist dafür da, dass wir besser sehen können und dass wir besser verstehen, besser wahrnehmen können. Und das ist auch das Ansinnen, das Anliegen des Heiligen Geistes. Er möchte, dass wir den Sohn und den Vater besser erkennen. Er stellt sich selbst nicht in den Vordergrund. So wie wir es auch gelesen haben, in Johannes 16, 14 und 15, da sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Also es ist eine ganz deutliche Stellung, die der Heilige Geist hier einnimmt, ganz klar, die Aufgabe. Ja, und denkt doch daran, dass die Jünger, denen das gesagt worden ist, noch nicht die Bibel so hatten wie wir. Das heißt, das musste ja noch alles niedergeschrieben werden. Ja, wir wissen, dass das meiste ja dann in den Jahren später kam, ja, als Jesus dann weg war, dann haben die Jünger das dann aufgeschrieben, zum Beispiel die Evangelien, ja. Das war Jahrzehnte später. Und trotzdem, alles, was da steht in den Evangelien, das passt völlig zu dem, was vorher niedergeschrieben worden ist. Es ist eine absolute Harmonie und das ist vom Heiligen Geist so gewirkt worden, dass diese Männer Gottes diese Offenbarungen hatten. Und sie wurden eben an das alles erinnert, was ihnen vorher gesagt worden war. Der Heilige Geist, ja, möchte nicht, dass er selbst, sondern dass der Sohn verherrlicht wird und stellt sich in den Hintergrund, obwohl er selbst Gott ist. Das ist interessant, wie Gott hier alles vorbereitet und vorsieht, alles im Blick hat. Und dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, der steht im Widerspruch zu der Pfingstbewegung, die die Erfahrung des Heiligen Geistes heute in den Vordergrund stellt. Die Geistestaufe erfolgt bei der Wiedergeburt und sich vom Heiligen Geist füllen lassen. Davon spricht die Bibel, aber sie spricht nicht davon, dass wir den Heiligen Geist überbetonen sollten. Wie auch hier steht, er wird mich verherrlichen. Ja, der Heilige Geist will wirklich, dass Christus und das Evangelium im Zentrum steht und nicht er. Ich komme zum achten Punkt. Der Heilige Geist belehrt uns und schenkt uns geistliche Erkenntnis. Ich hatte Schwierigkeiten, diesen Punkt zusammenzufassen, weil das so gewaltig, so gigantisch ist, was da alles passiert. Das ist Belehrung, das ist Unterweisung, das ist Führung, alles Mögliche. In diesen 3 Jahren, wo Jesus unterwegs war im Land Israel, da hat er die Jünger immer wieder beiseite genommen und hat ihnen eine geistliche Wahrheit vermittelt. Ja, hat sie gelehrt. Er war der Meister und die Jünger waren die Schüler. Viele Lehren Jesu waren für sie neu. Denn die Schrift sagt uns, dass, wie er predigte, das war anders als die Schriftgelehrten. Das kannten sie so nicht. Und der Geist Gottes griff dann diese Lehren später auf und erinnerte die Jünger daran. So haben wir es gelesen, ja? In Johannes 14. 25, 26, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eben diese Aufgabe. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Die Jünger, die damals so viel Unterricht bekommen hatten, die haben das noch gar nicht alles verstanden. Die hatten ja den Heiligen Geist auch noch nicht. Wir wissen, dass dann Jesus irgendwann sie angehaucht hat und ihnen gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Aber da war noch viel geistliche Blindheit. Und sie hatten auch noch nicht die Zeit, um das zu verarbeiten, zu verstehen. Ja, das war so, wir sehen immer wieder, dass die Jünger so geistlich umhertappten. Ja, die haben dann Fragen gestellt, wann kommt das Reich und so. Die hatten so viele Fragen und wenig Antworten, also noch nicht. Also das kam dann, später hat sich das verändert. Und wir sehen, dass hier aber der Heilige Geist wirklich dieses angefangene Werk von Jesus weiterführt und wirkt und immer wieder und zur rechten Zeit offenbart. Ja, dann kommt dann die Erkenntnis und dann ist ihnen klar geworden, was Jesus gemeint hat. Und dann heißt es auch in Johannes 16, 12 und 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist hiermit gemeint. Die ganze Wahrheit offenbaren. Sie ist schon gesprochen worden, die Wahrheit, jetzt wird sie aber noch offenbart. Das heißt, in diese Wahrheit leiten. Und wir haben auch heute schon gehört, dass der Heilige Geist ein Geist der Wahrheit ist. Er wird immer wieder als Geist der Wahrheit betitelt. Was er sagt, ist absolut 100% wahr. Und hier steht aber auch in diesem Vers in Johannes 16, 12 und 13, er wird euch verkündigen, was zukünftig ist. Auch was Neues, auch interessant. Das sind zum Beispiel Wahrheiten, die wir in der Offenbarung finden, im Buch der Offenbarung. Das hatte Jesus noch nicht offenbart, aber dann Johannes, ja, in diesen Visionen. Und der Heilige Geist hat es ihm so offenbart. Oder wir denken an Paulus, als er den Auftrag für die Heidenmission bekommen hat. Davon lesen wir in Epheser 3 von Anfang. Auch da hat er ganz konkret und deutlich diesen Auftrag vom Heiligen Geist bekommen. Wir sehen also, dass der Heilige Geist sehr individuell wirkt. Er fängt mit uns dort an, wo wir gerade stehen und führt uns dahin, wo wir nie waren. Er leitet uns in die Wahrheit, wo wir Gott immer mehr erkennen. In diesem Zusammenhang ist auch der Vers aus 1. Johannes 2,20 wichtig und interessant. Da heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Das ist aber eine Aussage. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Das Gefühl haben wir nicht immer, dass wir schon alles wissen. Aber wir lesen hier, dass wir die Salbung haben, also den Heiligen Geist in uns. Und alles, was wir brauchen, was wir für uns persönlich, für unser geistliches Leben brauchen, das haben wir hier. Und das, was wir noch brauchen, wird der Heilige Geist uns offenbaren. Das, was wir nötig haben für unser geistliches Leben, ist offenbar. Ich komme zum vorletzten Punkt. Der Heilige Geist bewirkt in uns die Heiligung. Ich habe in Klammern geschrieben, Frucht des Geistes. So lesen wir in Römer 5,5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er an uns arbeitet, damit wir Gott immer ähnlicher werden. Ja, in 2. Korinther, bitte verzeiht mir, dass ich so viele Bibelstellen lese, aber ich glaube, es ist am besten, mit der Schrift einfach zu folgen. In dieser Thematik ist das für mich irgendwie anders nicht klar gewesen. Diese Stelle möchte ich jetzt verbinden mit 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, dass wir in Gottes Bild verwandelt werden und die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Das ist das Ziel. Die Liebe Gottes ist in uns ausgegossen, der Heilige Geist wirkt in uns. Und was ist das Ziel? In Gottes Bild verwandelt werden und die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln. Für wen? Für die Welt um uns herum. Wir haben einen Auftrag. Wir werden aufgerufen, diesem Heiligen Geist Raum zu geben, damit er wirken kann. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Diese Verwandlung geschieht durch den Heiligen Geist, der an unseren Herzen und in uns wirkt. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig für uns. Ohne seine Hilfe würden wir einfach so bleiben, wie wir sind. Wir würden eigentlich die Alten bleiben. Und da passiert das Besondere, dass das Ungöttliche in uns abgetötet wird und unsere Herzen beschnitten werden, so wie wir es in Römer 8 und Römer 2 lesen. Und Paulus fordert uns auf, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist eine Aufgabe an uns, ja? In Galater 5,16 steht das. Also wenn wir dem Heiligen Geist gestatten, unsere Gedanken immer wieder auf Christus zu lenken, dann wird in unserem Herzen für Böses kein Raum sein. Und in Epheser 5, Vers 18 heißt es, werdet voll Geistes. Das ist auch ein Befehl, ein Imperativ. Es ist unsere Aufgabe, uns vom Geist Gottes füllen zu lassen. Also der Heilige Geist ist in uns, aber es ist noch nicht dasselbe, dass er in uns Platz und Raum gewinnt und voll und groß wird. Und diese Heiligung, aus einer anderen Perspektive betrachtet, zeigt sie sich jetzt eben durch die Früchte des Geistes, die wir in Galater 5, Vers 22 finden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind die Früchte, die der Heilige Geist in uns wirkt, wenn wir voll Geistes werden, wenn wir im Geist wandeln und uns für den Heiligen Geist öffnen. Ich komme zum letzten Punkt. Der Heilige Geist tröstet uns und steht uns bei. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz besonders wichtiger Punkt, eine besondere Aufgabe, die der Heilige Geist übernimmt. Bevor der Herr Jesus die Jünger verließ, sagte er ihnen folgende Worte. Johannes 14,18, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wie kann er das denn sagen, wenn er gerade dabei ist, im Inbegriff ist, sie zu verlassen? Wir haben es gehört. Er wird uns einen anderen Beistand senden, der bei uns bleibt in Ewigkeit. Und er sagt auch in Johannes 16,7, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Und dieser Beistand, eine andere Übersetzung für dieses Wort aus dem Griechischen ist Tröster oder Fürsprecher, Parakletos. Jesus wusste, dass seinen Jüngern ein harter Kampf bevorstand. Jesus wusste, dass kein einziger Mensch aus eigener Kraft dem Teufel widerstehen kann und gottgefällig leben kann. Deshalb versprach er, einen Beistand zu senden. Dieser Paraklet, dieser Beistand, der ist unser Anwalt, unser Fürsprecher, unser herbeigerufener Helfer. Im Gericht war das früher in der Antike jemand, der so wie ein Freund des Angeklagten so versucht hat, einzustehen, ein gutes Wort einzulegen, ja, die Richter zu überzeugen, dass man doch Gnade walten lässt. Und hier ist dieses Wort auch so verwendet, dass der Heilige Geist sich für uns verwendet, sich für uns einsetzt und uns auch hilft, da, wo wir schwach sind, wo wir Unterstützung brauchen, zum Beispiel im Gebet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Römer 8, 26, 27. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist also auch eine Aufgabe, die der Heilige Geist erfüllt. Vielleicht kennt ihr das, dass man irgendwie, das Herz ist voll und man weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, was einen gerade bewegt. Wie sage ich das jetzt? Da fehlen einem die Worte so. Ich habe vielleicht viel erlebt oder habe irgendeinen Kummer oder habe mit jemandem Schwierigkeiten oder so. Und dann, das Herz ist so aufgewühlt und man weiß nicht, wie sage ich das jetzt Gott? Und dann hat man das Gefühl, man stammelt da irgendwas vor sich hin und ist irgendwie so nicht ganz zufrieden mit dem, was man gesagt hat. So, ja, und, aber hier steht, der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Das ist unsere Schwachheit, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Aber der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Und das ist etwas wirklich Tröstliches, dass unsere Gebete bei Gott ankommen. Die Kinder Gottes sind, ihre Gebete werden vor Gott gebracht in einer Weise, die Gott wohlgefällig ist. Wir wissen, dass der Herr Jesus für uns jetzt als Priester und Fürsprecher im Himmel vor dem Vater wirkt. Und zeitgleich ist der Heilige Geist bei uns und in uns und bringt unsere Gebete vor Gott. Ja, ich bin jetzt am Ende angelangt und ich möchte kurz noch diese 10 Bereiche, Wirkungsbereiche des Heiligen Geistes nochmal wiederholen. Es sind noch viel, viel mehr im Blick auf Gemeinde und so. Aber vielleicht habt ihr so einen kleinen Überblick zu bekommen von dem, was der Heilige Geist alles tut in unserem Leben. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Der Heilige Geist bezeugt Christus und führt uns zu Christus. Der Heilige Geist erneuert uns durch die Wiedergeburt. Der Heilige Geist macht uns zu Kindern Gottes und bestätigt unsere Gotteskindschaft. Der Heilige Geist wohnt dauerhaft in uns Kindern Gottes. Der Heilige Geist ist die Garantie für unsere Erlösung und für unser ewiges Leben. Der Heilige Geist, er verherrlicht Christus. Der Heilige Geist belehrt uns und schenkt uns Erkenntnis. Der Heilige Geist wirkt in uns die Heiligung, die Frucht des Geistes. Und der Heilige Geist tröstet uns und steht uns bei. Der Heilige Geist, wie ihr seht, tut richtig, wirklich richtig viel in unserem Leben. Ohne ihn wären wir hilflos. Der Heilige Geist ist aber da. Er ist eine Person, der in uns wirkt. Und wir haben auch in Epheser 5, 18 gelesen, wir sollen voll Geistes werden. Das ist unsere Aufgabe. Und Jesus sagte, dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit. Wir dürfen uns also hier völlig auf Jesus und auf Gott verlassen, weil der, welcher in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Amen.